Ihr Lieben, Gott hat entschieden, die Welt untergehen zu lassen. Um die Menschheit auf diesen Schritt vorzubereiten, ruft er Putin, Obama und Merkel zu sich und erteilt ihnen die schlechte Nachricht mit. Putin hält daraufhin eine Ansprache an das russische Volk und sagt: Ich habe zwei schlechte Nachrichten für euch. Die erste ist, es gibt Gott, und die zweite, er lässt die Welt untergehen. Obama wendet sich an die Bürger der Vereinigten Staaten und sagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, es gibt Gott wirklich. Die schlechte ist, er lässt die Welt untergehen. Auch Merkel hält eine Ansprache an das deutsche Volk. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe zwei gute Nachrichten für euch. Erstens, es gibt Gott. Und zweitens, ich regiere euch bis ans Ende eurer Tage. Ob das nun wirklich eine gute Nachricht ist, dass uns unsere Bundeskanzlerin bis ans Ende unserer Tage erhalten bleibt, das möchte ich heute nicht beurteilen. Wie lange sie noch im Amt ist, kann sowieso niemand vorhersagen. Aber in einem Punkt ist dieser Witz wirklich wahr. Gott hat nämlich schon vor langer Zeit beschlossen, dass unsere Welt eines Tages untergehen wird. Davon spricht auch die Losung für das Jahr 2013 und wir wollen uns das heute einmal genau angucken. Hebräer 13, Vers 14 lautet: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben dieses Wort ja jetzt schon ein bisschen gehört in diesem Gottesdienst und ich möchte einmal fragen, wie wirken diese Worte auf dich? Was lösen sie in dir aus? Woran denkst du zuerst? An welchem Wort bleibst du vielleicht hängen? Betonst du den ersten Teil dieses Verses, dann ist es vielleicht ein Wort zum Fürchten. Hältst du dich aber an den zweiten Teil, dann gibt dir dieses Wort hoffentlich Kraft und Mut. Wir wollen uns in dieser Predigt beide Seiten einmal angucken. Beginnen wir mit dem ersten Teil. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Troja, Sodom, Babylon und Ninive. Das sind nur vier Namen von Städten, die es heute nicht mehr gibt. Sie wurden zerstört und nicht mehr weiter besiedelt. Der Hebräerbrief ist in eine Zeit geschrieben, wo andere Städte modern waren, berühmt waren, aber auch diese Städte waren dem Untergang geweiht. Ein verheerender Brand zerstörte im Juli 64 den größten Teil der Stadt Rom. Nero wird dieser Brand zugeschrieben. Er selbst hatte ihn damals den Christen in die Schuhe geschoben, um sie weiter zu verfolgen. Die Römer selbst verwüsteten dann einige Jahre später die Stadt Jerusalem. Nach langer Belagerungszeit wurde sie im Jahr 70 eingenommen und völlig verwüstet. Auch der Tempel wurde damals zerstört. Über 1 Million Juden fanden dabei den Tod. Wir verstehen also ein bisschen besser, was den Prediger und Gemeindeleiter Apollos bewegt hat, als er diesen Brief an die Hebräer im italienischen Umland schrieb. Nichts, was Menschen geschaffen haben, auch nicht so große Städte wie Jerusalem und Rom, sind vor der Zerstörung sicher. Auch zu unserer Geschichte gehören zerstörte Städte. Denn auch wir haben eine Geschichte voller Kriege und Katastrophen. Wir erinnern uns an zwei Weltkriege, an Terroranschläge, an Wirbelstürme und Erdbeben auf dieser Welt und ganz konkret an Fukushima und die beiden Türme in New York. Vielleicht erinnerst du dich aber auch bei diesen Versen an private Katastrophen, zerbrechende Familien, kaputte Beziehungen, geliebte Menschen, die plötzlich erkrankten und gestorben sind. Immer wieder müssen wir in unserem Leben erfahren, wie schnelllebig und vergänglich alles in unserer Welt ist. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Sicherheit und Wohlstand waren uns in diesem Land viele Jahre beschieden. Sie waren für uns wie eine Selbstverständlichkeit geworden. Wir lebten in der Vorstellung, es kann eigentlich von Jahr zu Jahr immer nur besser werden. Ein Datum der jüngeren Geschichte, der 11. September 2001, hat diesen Traum von Sicherheit für viele Menschen mit einem Schlag beendet. Der Terror ist inzwischen etwas, was uns fast täglich in den Nachrichten begleitet. Niemand weiß, wo der nächste Anschlag passieren wird und es gibt viele Menschen, die Angst davor haben, auch in unserem Land. Mit dem Wohlstand geht es seit ein paar Jahren abwärts. Der Euro wird inzwischen Teuro genannt, die Energiekosten explodieren und wenn der Geldbeutel leer ist, bleibt immer mehr Monat übrig. Die Rente, die uns einen ruhigen und sorglosen Lebensabend garantieren sollte, kann diesen Anspruch auch nicht mehr völlig erfüllen. Wir müssen selber vorsorgen und wer weiß, ob das dann wirklich reicht. Der feste Arbeitsplatz, mit dem man früher ein ganzes Leben rechnen konnte, ist inzwischen der Globalisierung und Flexibilisierung zum Opfer gefallen. Neue Arbeitsverträge werden meistens nur noch für eine kurze Zeit geschlossen. Von den Arbeitnehmern wird erwartet, dass sie jederzeit Arbeitsstelle und Wohnort wechseln. Was das für die Familien bedeutet, können wir uns ausmalen. Unser Wissen, das wir in vielen Jahren in der Schule, in der Berufsausbildung oder im Studium mühsam erworben haben, ist innerhalb kürzester Zeit inzwischen wertlos und überholt. Wer nicht dranbleibt am Lernen, der ist bald weg vom Fenster. Meine Schulbücher und Aufzeichnungen aus der Ausbildung habe ich inzwischen alle weggeworfen. Sie sind wertlos geworden. Oder schauen wir uns unsere Ehen an. Früher hat man die Ehen für ein ganzes Leben geschlossen. Heute hält im Durchschnitt in Deutschland eine Ehe nur noch 7 Jahre, Tendenz abnehmend. Kein Wunder also, dass Jesus uns vor die Frage stellt, was hat denn eigentlich noch Bestand im Leben? Worauf können wir uns wirklich verlassen? Worauf lohnt es sich, sein Leben zu bauen und was bleibt uns am Ende? Im Volksmund gibt es dazu einen einfachen Spruch, der lautet, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir können am Ende nichts aus dieser Welt mehr mitnehmen. Und in diesem Sinn fragt uns Paulus in der Bibel auch ganz direkt, was hast du denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und was wirst du aus dieser Welt mitnehmen? Auch nichts. Eine Geschichte aus der Welt der Mönche kann uns das erklären. Ein Tourist kommt in ein Kloster und man bietet ihm eine Mönchszelle zum Übernachten an. Darin stehen nur ein Bett und ein Stuhl. Erstaunt fragt der Tourist, wo sind denn hier die Möbel? Darauf erwidert der Mönch, haben Sie denn keine mitgebracht? Nein, sagt der Tourist, ich bin nur auf der Durchreise. Darauf der Mönch, wir auch. Die Mönche haben tatsächlich verinnerlicht, was es bedeutet, wenn Apollos schreibt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind auf der Durchreise zu einer herrlichen zukünftigen Stadt bei Gott. Darum zweitens, die zukünftige Stadt suchen wir. Als der 21. Dezember 2012 immer näher kam, haben sich viele mit der Zukunft beschäftigt. Einige sind zu den berühmten Kultstätten der Mayas gereist, um das neue Zeitalter zu begrüßen. Andere haben versucht, auf einem Berg in Frankreich das Ende dieser Welt zu erleben. Aber dann ist doch alles beim Alten geblieben. Die Welt ist nicht untergegangen, sie dreht sich weiter. Die Suche bleibt also. Gerd Terstegen hat dazu vor langer Zeit ein Lied gedichtet, das haben wir vorhin gesungen. Ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Ja, das wünsche ich mir, dass uns diese Jahreslosung hilft, uns daran zu gewöhnen, dass die Ewigkeit zu unserem Leben dazugehört, dass wir auf dem Weg in eine wunderbare Zukunft sind. Jeden Tag sind wir unterwegs in unsere himmlische Heimat. Und je mehr wir uns darauf einlassen, desto besser wird das auch für uns sein. Denn diese Stadt ist jeden Schritt zu ihr hin wert. Sie ist unglaublich schön und herrlich. Der Apostel Johannes durfte nämlich schon mal einen Blick für uns in sie hineinrichten. Und er berichtet uns, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und glänzte wie ein kostbarer Edelstein. Die Stadt selbst war aus reinem Gold erbaut, das so durchsichtig war wie Glas. Und dann nimmt der Engel Johannes an die Hand und führt ihn auf einen hohen Berg. Er darf als erster Mensch die ungeheuren Ausmaße dieser Stadt bewundern. Sie ist 12.000 Stadien lang und 12.000 Stadien breit. Ein Stadion ist ein altes Wegmaß und entspricht so ungefähr 180 Metern. Das heißt, die heilige Stadt hat allein eine Länge von 2200 Kilometern. Das ist weiter als von hier nach Moskau. Außerdem ist das heilige Jerusalem auch noch 2200 Kilometer breit. Damit passt England 40 Mal oder Frankreich 10 Mal in Gottes Stadt hinein. Das alte Jerusalem sieht dagegen wie ein Stecknadelkopf aus. Doch all das, was wir bisher betrachtet haben, ist nur das Erdgeschoss. Die Bibel sagt, dass Gottes Stadt auch noch genauso hoch wie breit ist. Das Himalaya-Gebirge hätte also fast 250 Mal Platz in ihr. Nehmen wir nun an, Gott würde die Häuser in seiner Metropole genauso bauen wie unsere Architekten, dann hätten seine Wolkenkratzer die Möglichkeit, 600.000 Stockwerke zu haben, ausreichend Platz für Milliarden von Menschen. Ich glaube nicht, dass diese Wolkenkratzer wirklich so hoch sein werden, aber die Bibel möchte uns mit diesem Bild zeigen, wie viele Menschen tatsächlich dort Platz finden. Denn stell dir einmal vor, wie viele Freunde Gott seit Adam und Eva auf dieser Erde gewonnen hat. Rechne mal einfach hinzu, wie viele Jünger Jesus seit 2000 Jahren folgen. Das sind Milliarden von Menschen, die Jesus lieb haben und die wir im Himmel wiedersehen werden. Deswegen wird die zukünftige Stadt groß sein. Und du kannst sicher sein, dass der Himmel wirklich groß genug ist, um auch deinen Träumen und Hoffnungen entgegenzukommen. Allerdings wird es dort lange nicht so unpersönlich zugehen wie in manchen Hochhäusern in unseren Großstädten. Denn wir haben einen berühmten Nachbarn, der uns alle zusammenschweißt. Johannes sagt, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, mitten im neuen Jerusalem. Und er wird bei ihnen wohnen und er wird ihr Gott sein. Wir werden im neuen Jerusalem mit Gott Tür an Tür wohnen. Das heißt, wir können mit ihm reden, wann immer wir wollen. Wir können ihn besuchen, wir können mit ihm essen gehen, wir werden eng verbunden sein. Auch dazu hat Johannes ja ein wunderschönes Bild empfangen, wenn er beschreibt, das neue Jerusalem war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Die engste Gemeinschaft, die es hier auf der Erde zwischen zwei Menschen gibt, die innigste Verbindung, das tiefste Einswerden zweier Menschen, all diese Dinge nimmt Gott, um damit zu beschreiben, wie seine Leute mit ihm in dieser neuen Stadt verbunden sein werden. Gott und wir werden dort völlig verbunden, miteinander vereint sein. Nichts wird unsere Gemeinschaft mehr stören. Wir werden völlig rein und verwandelt in unsere neue Wohnung einziehen und bei unserem Gott sein. Denn am Eingangstor zum Himmel, da beschlagnahmt Gott all unsere Unvollkommenheit. Johannes schreibt, nichts Unreines wird in Gottes Stadt hineinkommen. Denk jetzt mal einen Augenblick lang über diese Verheißung nach. Kannst du dir vorstellen, wie schön das sein wird, ohne Sünde zu leben? Was hat dir der Satan allein in den letzten Tagen alles genommen? Du hast dir Sorgen gemacht und konntest deswegen nicht gut schlafen. Du hast jemandem seinen Erfolg und sein Glück geneidet und bist darüber unglücklich geworden. Du hast dich über deinen Partner und deine Kinder geärgert und dich an einen anderen Ort gewünscht. Merkst du, der Satan durchstreift unsere Umgebung von früh bis spät. Er raubt uns den Frieden, unsere Freude, fröhliches Lachen und aufrichtige Liebe. Er ist ein Dieb und Mörder, sagt die Bibel. Doch seine Tage sind gezählt. In dieser Stadt des Himmels wird der Satan nicht mehr herumlungern, wie er es im Garten Eden getan hat. Dafür wird unser Gott sorgen. Johannes schreibt, in dieser Stadt wird nichts und niemand mehr unter dem Fluch stehen. Der Teufel wird niemanden mehr in Versuchung führen und darum wird auch keiner mehr straucheln. Die Menschen im Himmel singen, der Ankläger unserer Brüder ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht beschuldigt, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Unsere Brüder haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Ich glaube, es wird wirklich nur noch gute Tage im Himmel geben. Und wir werden dort alle in Bestform sein. Wir werden nie mehr schwach oder krank, denn all das ist vorbei. Außerdem haben wir auch keine schlechten Seiten mehr. Darum können wir uns sogar über jeden Einzelnen im Himmel freuen. Es stört uns gar nicht mehr, dass es allen anderen auch gut geht und dass auch sie nur noch gute Seiten haben. Hier auf dieser Erde sind wir allerdings noch ein gutes Stück davon entfernt. Schlechte Stimmung belästigt unsere Familien selbst an Weihnachten. Krankheit und Tod werfen dunkle Schatten auch schon zu Beginn dieses Jahres. Aber wir können uns sicher sein, dass Jesus seine erlösende Aufgabe beenden wird. Johannes berichtet uns direkt aus dem Himmel, der Tag kommt, an dem Gott all unsere Tränen trocknen wird. Es wird im Himmel keinen Tod und kein Leid mehr geben, auch Schreie und Schmerzen sind für immer vorbei. Aller Klatsch und Tratsch wird verstummen, Neid wird es nicht mehr geben. Jesus wird die letzten Stacheln unserer Widerspenstigkeit aus den hintersten Ecken unserer Seele ziehen und er wird das so lange tun, bis wirklich alles bei uns neu ist. Das Ergebnis in dieser neuen Stadt wird umwerfend sein. Ein Soldat umarmt den Scharfschützen, der ihn getötet hat. Eine Tochter begegnet seiner Mutter, die sie abgetrieben hat. Der Löwe wird friedlich mit dem Lamm zusammenleben. Ja, all das wird zweifellos geschehen, denn die Bibel sagt es uns. Und wir haben im Himmel, und wenn wir uns im Himmel in die Augen schauen, dann wird Vergebung aus unserem Herzen hinausströmen und all unsere Tränen werden trocknen. Es wird im Himmel auch keine gebrochenen Herzen und keine Scheidung mehr geben, denn die Sünde ist weg. Das, was uns hier immer wieder auseinandertreibt, das ist für immer vergangen. Das, was hier so schnell vergeht und zusammenbricht, das bleibt dort bis in alle Ewigkeit bestehen. Keine Sünde mehr bedeutet aber auch, dass es im Himmel keine Langeweile gibt. Denn Langeweile gedeiht nur auf einem Boden, den es im Himmel nicht gibt. Nur hier auf der Erde sind wir zu oft erschöpft, um irgendetwas zu unternehmen. Nur hier fehlt uns die Lust, mit unserer Zeit etwas Sinnvolles anzufangen. Nur hier lassen wir unsere Lebenskraft von überflüssigen Dingen verschlingen. Satan wird aber all das mit sich in die Hölle nehmen. Wir bleiben im Himmel zurück mit einem wachen Verstand, mit viel Kraft, um Gott zu ehren und ihm zu dienen. Ja, die Offenbarung erzählt uns, dass es im Himmel auch etwas zu tun gibt. Gott gab doch bereits im ersten Paradies Adam und Eva Verantwortung für den Garten Eden. Er übertrug ihnen die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu beschützen. Und ich glaube, dass Gott an diesem Auftrag trotz allem, was gewesen ist, festhält. Auch das neue Jerusalem braucht Leute, die es pflegen und beschützen. Diese Stadt braucht Leute wie dich und mich. Vielleicht entwirfst du dort ein paar Wandgemälde oder du darfst ein paar Straßennamen verleihen. Vielleicht wirst du dich um den Stadtpark kümmern oder du baust einen Konzertsaal. Warum sollte Gott Leute mit baulichen Fähigkeiten nicht im Himmel einsetzen? Auf Köche jedenfalls wird Gott bestimmt zurückgreifen, denn im Himmel wird auch viel gefeiert. So beschreibt Paulus all das, was wir jetzt gehört haben, mit einem Lobpreis. Er sagt: Wie groß ist doch unser Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich sind für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Ja, wir dienen einem Gott, der von so vielen Wundern umgeben ist, dass es eine Ewigkeit braucht, um alles in seiner heiligen Stadt zu sehen. Er ist ein Gott, dessen Schönheit wächst, je näher wir ihm kommen. Und nun hör dir noch einmal die Einladung an, die Jesus dir ausspricht. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus wird wiederkommen und alle, die an ihn geglaubt haben, persönlich in die himmlische Stadt hineinführen. Dafür hat er bereits alles vorbereitet. Und interessant ist, dass Apollos genau davon schreibt in den Versen vor unserer Jahreslosung. Dort heißt es: Deshalb ist Jesus nämlich außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Draußen vor den Toren Jerusalems hatten die Römer einen Platz mit Kreuzen errichtet. Dort töteten sie alle Mörder, Diebe und solche, die ihnen gefährlich werden konnten. Eines Tages landete auch der Sohn Gottes dort. Als König der Juden schien er eine Bedrohung darzustellen. Doch in Wahrheit kam er als Retter. Sein Blut floss an diesem Tag, um uns den Weg in die himmlische Stadt zu bahnen. Manche Leute meinen, das Blut Jesu hätte fließen müssen, um Gott zu besänftigen. So als wäre Gott blutrünstig und er würde verlangen, dass für jede unserer Sünden Blut vergossen wird. Dabei ist es nicht Gott, der das verlangt, es sind seine Feinde. Der Teufel und der Tod sind nur durch Blut zufriedenzustellen. Paulus erklärt das im Römerbrief so: Der Lohn für unsere Sünde ist der Tod. Jedes Mal nämlich, wenn wir etwas sagen oder tun, was sich nicht mit Gott und dem Himmel verträgt, dann gewinnt der Tod einen Anteil an uns. So haben wir über die Jahre hinweg alle unseren Anteil am himmlischen Jerusalem verspielt. Kein Mensch ist mehr von sich aus rein genug, um durch die Tore in diese Stadt hineinzugehen. Allerdings ist es möglich, ein Opfer für unsere Schuld zu bringen. Das war im Alten Testament im Tempel möglich. Für ein kleines Vergehen wurden Tauben geopfert, für größere Sünden wurden Kühe geschlachtet. Wir können uns vorstellen, was das für ein Gemetzel war und wie fürchterlich das stank. Gott hatte daran jedenfalls keinen Gefallen. Deshalb entschloss er sich, ein Opfer zu bringen, das die Schulden beim Teufel und beim Tod ein für alle Mal begleichen sollte. Gott schickte seinen einzigen Sohn auf die Erde und ließ ihn für unsere Schulden sterben. Seit diesem Tag vor 2000 Jahren ist der Weg in das himmlische Jerusalem frei. Und das Einzige, was wir tun müssen, um die bleibende Stadt zu finden, ist unsere Schuld ans Kreuz zu bringen. Paulus sagt, Gott nimmt jeden auf, der sich auf das verlässt, was er durch Jesus Christus getan hat. Und in diesem Sinn lädt uns Apollos heute ein, so lasst uns nun aus unserem Lager zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Ja, der blutende Christus am Kreuz ist nicht schön, aber er ist deine einzige Chance, um zu überleben. Und heute streckt er dir seine Hand entgegen, eine Hand, die wegen deiner Schuld durchbohrt worden ist. Und Jesus sagt, für dich bin ich vor die Tore Jerusalems gegangen, für dich bin ich an diesem Kreuz verblutet. Du kannst nun für die Tore der himmlischen Stadt rein werden. Du musst nur das Kreuz als Zeichen deiner Rettung annehmen und bekennen, dass du Jesus und sein vergossenes Blut brauchst. Dann wird sich der Himmel für dich öffnen und deine Wohnung im neuen Himmel wird für dich bereitstehen. Du kannst dich darauf verlassen, denn Gott hält, was er verspricht. Ein schönes Bild ist für mich immer der kleine Löffel beim Mittagessen. Er verspricht uns, dass es noch einen leckeren Nachtisch gibt. Da wartet noch etwas auf uns, was ein echter Hochgenuss sein wird. So freute sich auch eine ältere Dame ihr ganzes Leben immer am meisten auf diesen Nachtisch. Sie machte daraus auch kein Geheimnis. Alle Leute im Ort wussten, wie gerne sie die Desserts aß und dass sie das Beste immer am Schluss erwartete. Eines Tages starb die alte Dame. Schnell verbreitete sich die Nachricht im Ort und viele wollten Abschied nehmen und gingen zur Trauerfeier. Der Sarg war dieses Mal geöffnet und die Leute warfen einen Blick hinein. Doch sie erschraken. Da lag doch tatsächlich ein kleiner Löffel auf dem Brustkorb der Verstorbenen. Wie konnte denn das passieren? Wer hatte denn da nicht aufgepasst? Der Pastor begann mit der Predigt. Sie haben sich sicher über den kleinen Löffel gewundert. Es war der Wunsch der Verstorbenen. Sie hat mich gebeten, sie daran zu erinnern, dass das Beste noch kommt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und so wünsche ich uns allen, dass uns die Freude auf den Himmel durch dieses Jahr hindurchträgt. Denn das Beste kommt wirklich noch, auch für uns. Gott wird uns in seine heilige Stadt bringen. Amen.